Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Tina Reigl. Tina Reigl ist Sozial- und Sexualpädagogin und gewährt auf ihrem Instagram-Account Little Fellow einen frischen und positiven Blick auf Sex. Dabei klärt sie sowohl Kinder und Jugendliche auf, wie auch deren Eltern. In dieser Episode wollte ich von Tina Reigl wissen, was Eltern statt Schamlippen und Schambereich sagen sollen, also damit es nicht mehr so schambehaftet wird. Was wir tun sollen, wenn das Kind ständig Fuck you sagt, und wie Eltern von Kleinkindern überhaupt zu Sex kommen. Dieses Gespräch fand im Rahmen meines Interviews für das Schweizer Magazin Wir Eltern statt. Alle, die mit dem Schweizerdeutsch nicht so vertraut sind, ihr findet das Transkript dieses Gespräches und auch das gekürzte Interview aus Wir Eltern auf dem Blog schemamapool.com. Und nun frohes Hören. Was würdest du empfehlen? Ab welchem Alter soll man Kind aufklären? Gerade ab Geburt, oder gibt es da irgendeine Empfehlung?
Ja, das ist wirklich so ab Geburt. Also das Aufklärungsgespräch, das Klassische, das gibt es wie nicht mehr. Das ist auch wie nicht empfohlen. Das ist eher komisch, irritierend, aus dem Kontext gerissen. Und das ist wirklich eigentlich, man redet auch von einer Sexualerziehung, dass man wirklich ab Geburt, weil der Erregungsreflex, also sexuelle Wesen, bist du schon im Bauch innen, das funktioniert schon, dass das Blut einströmt, dass du kannst Erektion haben. Bei den Buben ist es halt ein bisschen sichtbarer als bei den Mädchen. Aber der Erregungsreflex ist auch schon von Anfang an da, auf dem, wo nachher alle die Lernschritte aufbauen rund um die Sexualität. Und du fährst eigentlich wirklich ab Geburt an, so wie man es kommunizieren, weißt du, beim Waschen, schau jetzt nicht mit Handy und jetzt setze ich die auf und jetzt lege ich die wieder ab. Du tust auch wie die Genitalien involvieren, du tust reden, wenn du bei der Vulva waschen oder beim Penis oder bei den Hoden noch etwas wegputzen. Alles benennen, auch über Gefühl, das ist ja auch Aufklärung, oder? Es ist nicht nur auf Genitalien bezogen, sondern wirklich auch, ich sehe, du verziehst dein Gesicht, hast du ein bisschen kalt oder ist es unangenehm? Und am Anfang mit einem ganz kleinen Baby kommt das einem natürlich ein bisschen schräg vor, oder? Irgendwie so, wo noch nicht so viel zurückkommt, wo es noch nicht so viel gegenseitige Interaktion gibt und sie einfach so dort liegen. Aber dass du wirklich von Anfang an ja, einfach so alles benennst, was du machst und was du siehst und dass sie dürfen schauen und dass sie dürfen dabei sein. Ja, dass man ihnen die Kompetenzen so eigentlich von Anfang an kann mitgeben.
Es ist ja für viele auch noch ungewohnt, wenn man von Vulva und vom Penis redet und nicht von irgendwie Schnäbeli.
Schnäckli, Müscheli.
Was haltest du davon? Genau, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Was haltest du davon, von diesen quasi Schnäbeli-Bezeichnungen?
Weißt du, es gibt so die familieninterne Sprache, dass man vielleicht ab und zu kann sagen, beißt sie am Pfeifli oder so. Aber das Kind soll wirklich wissen, das heisst Penis. Und das heisst Vulva, weil es ist einfach dann eine klare Sprache. Gerade wenn es um Prävention auch geht, dass du nachher nicht von einem Schnäckli redest und nachher ist es eh noch ein bisschen undeutlicher Sprache, dann meinst du, es ist Schnäckli für uns auf der Straße gemeint oder irgendwas. Hörst du vielleicht nicht so genau zu, aber wenn dein Kind von Anfang an weiss, das heisst Vulva und Penis, ist es wie klar, oder? Und dort auch wieder, das sind wieder wir Erwachsene, die finden, ich kann doch bei so einem kleinen Mädchen nicht von einer Vulva reden. Weißt du, das ist doch so wie, das ist doch irgendwie völlig unpassend, oder? Aber das Kind lernt es ja einfach so. Genauso wie das Ohr heisst und es dort noch ein Ohrläppli dran hat, kann man auch wirklich alle Einzelteile von der Vulva benennen. Und auch vom Penis, oder?
Ja, es ist ja noch spannend, weil wir Erwachsene, wir lernen jetzt ja auch so, dass die ganze Bewegung mit Viva la Vulva und ja, ich meine, für mich ist jetzt irgendwie vor 5 Jahren habe ich nicht von einer Vulva geredet, sondern von einer Scheide und vom Schambereich, bis mir eigentlich klar ist worden, dass auch die ganzen weiblichen Genitalien eigentlich so schambehaftet sind, also Schambereich und Schamlippen.
Ja, warum sieht man dem allem so? Oder?
Ja, warum echt?
Genau.
Weißt du das?
Ja, das ist einfach, irgendwann in der Zeit hat es so gegeben, wo auch Künstler angefangen haben, dass einfach so Penisse und alles ist schön dargestellt worden. Und so der Intimbereich von Frau ist langsam verdeckt worden. Sie haben Beine gekreuzt oder irgendwas, oder? Und das ist einfach so einfach schön und unberührt sein. Und das hat natürlich schon mit religiösen Themen auch zu tun, oder? Dass so ein bisschen die Reinheit, die Heilige, Unberührte, ja, aufsparen bis dann, auch das mit der Jungfräulichkeit, das ganze Thema, oder? Gäbe jetzt auch noch mal eine Folge für sich. Der Mythos ums Hymen eigentlich, wo einfach auch Hymen heisst, das darf man auch einfach Hymen nennen. Und es hat nichts mit der Jungfräulichkeit zu tun, das kann man ja daran gar nicht erkennen, ist ja auch ein riesen Stress auf beide Seiten, oder? Männlich und weiblich, wenn es darum geht, dass das alles ganz sein sollte.
Genau, und das kann ja auch beim Sport gerissen
werden. Genau, oder irgendwas. Mhm. Also, ja, das ist wirklich so ein Thema nochmal für sich.
Ja.
Und warte schnell, Ellen. Schau mal, Juri. So. Das ist hier Multitasking vom Feinsten, gell?
Hey, du. Du musst nachher ein bisschen Pause machen, trinkst einen Kaffee.
Ja, genau. Dann kommt der Nächste vom Kindergarten. Ja, schau, es wandert weiter. So. Das ist schon, ich kann mich schon darauf einstellen, nach dem Fernsehen schauen, dass es ein paar Minuten geht, bis das alles wieder reguliert ist. Gell? Ja. So. Also. Gut, also zurück zum Hymen, gell? Und dem Schambehafteten.
Ja.
Eben, das ist wirklich so, das ist halt wie so dort, oder? Und dann wirst du älter, bist mit dem, ja, ist ein Kind, dann wirst du plötzlich ganz neu mit dem Thema konfrontiert, oder? Wo du zum Teil selber nicht genau weißt, von wo, warum reagierst du eigentlich auf gewisse Sachen so, wie du reagierst? Warum hast du eigentlich gewisse Begriffe, wie du sie verwendest? Und dann fängt die grosse Selbstreflexion eigentlich an. Mhm. Hoffentlich auch, oder? Es gibt einige, die vielleicht auch finden, das habe ich schon immer so gemacht und das übernehme ich so. Aber viele merken dann, dass sie gewisse Sachen triggern, irritieren, verunsichern und
ja. Dann können sie wieder. Ja, das ist ja schön am Älteren sein. Das ist ja wie so eine Selbstentwicklungsreise sehr oft, weil Kinder zeigen einem ja sehr viel über sich selber.
Genau.
Und, aber bei mir ist halt gleich wie so, ich will meiner Tochter nicht sagen, dass es ein Schambein ist oder Schamlippe, aber ich will das ja gleich benennen. Mhm. Gibt es da empowernde Begriffe?
Das ist der Venushügel. Und dann ein Intimhaar oder Genitalbehaarung. Du kannst entweder sagen Labien, und man redet dort auch nicht von grösseren und kleineren Labien. Das ist ja schon lange, weißt du, die grossen Schamlippen, die kleinen Schamlippen. Mhm. Und das sind die äußeren und die inneren. Weil wie wir ja mittlerweile wissen, oder eben ganz viele Frauen auch selber noch nicht wissen, ist, dass das nicht bei allen gleich ist. Das ist so verschieden wie unsere Lippen im Gesicht, oder? Also die einen haben die äußeren Labien sehr gross, die inneren sind auch ungleich gross. Das ist wirklich so individuell, wie man dort aussieht. Und da ist ein riesengroßes Unwissen auch, und ja, auch auf dem Schönheitsmarkt läuft einiges, dass man sich dort gegen operieren und alles. Ja. Und darum sind es halt einfach die äußeren und die inneren Labien oder Vulvalippen.
Und, Vulvalippe ist für mich fast einfacher. Ich finde Labien,
das Labien dann schon recht nach... medizinisch oder so, oder?
Mhm.
Genau. Aber das ist ja wie, das ist die Vulva, die äußere Vulvalippe, die innere Vulvalippe, Klitoris, nachher ist es entweder Klitorisvorhaut oder Kapuze, weil die ist ja wie so zugedeckt, ein bisschen, die sieht man ja bei den kleinen Kindern sowieso noch mal weniger. Aber auch bei den Erwachsenen sieht man die speziell nicht wirklich. Mit der Harnröhrenöffnung und Vagina-Eingang. Genau.
Super. Schon da könnte man auch mal so ein Insta-Bild machen, wie man das richtig soll. Ich habe auch übrigens deine Knet, das Do-it-yourself, habe ich genial gefunden.
Das schon, wirklich.
Ja. Vielleicht kann ich das mal resharen, reposten bei mir und ich natürlich taggen.
Gerne. Ja, das kann man wirklich... nicht oft genug sagen. Man hat langsam das Gefühl, so wie, okay, das hat man jetzt langsam gehört. Aber du merkst so wie, was sagen wir, haben in der Ausbildung sogar selber gelacht und haben gefunden, hey, Scheidenpilz, oder? Da reden alle wieder von, ja, was kann ich denn jetzt, wo ist der, wo befindet sich denn der Pilz genau, weißt du? Ist es der in Vagina oder Vulva? Und wenn du nachher hergehst und siehst, ich habe einen Vulva-Pilz, dann versteht ihn dann, je nachdem, der Apotheker, die Apothekerin, nicht richtig. Weil es einfach wie noch nicht so drin ist, oder? Also, ja, es ist wirklich so ein bisschen wie wenn du halt eine Fremdsprache lernst, oder? Du musst halt die Begriffe ein bisschen einstudieren. Und es soll wirklich einfach so sein, jetzt gerade in Bezug auf Kinder, die Begriffe sollen dich nicht noch mehr hemmen. Darum habe ich vorher auch gesagt, weißt, wenn du ihre Familie näher, wenn dir näher mal scheiden, noch rausrutscht, oder du sagst, so, die Pfeifli einpacken, jetzt sind wir draußen im Migros oder irgendetwas, oder? Dann weiss dein Kind, kann das Kind auch unterscheiden, ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen, das nennt man auch noch so, aber es soll wirklich, sie soll die richtigen Begriffe kennen, das soll wie die Hauptorientierung sein, aber es soll nicht so sein, dass dann noch weniger über Körperlichkeit und eben alle Themen rund um Sexualität redest, weil die Angst ist, dass du schon etwas Falsches sagen, oder?
Ja, es ist eben, es ist Scheidenpilz, ist eklig, Menz sind eklig, das wird ja wie so Schambereich. Also es gibt da schon sehr viel zu tun. Gerade auch aus der feministischen Perspektive.
Genau.
Oder? Aber ich glaube, zu dem Thema Klitoris und kindliche Sexualität, ich glaube, da machen wir wirklich ein separates Gespräch. Ich würde jetzt gerne noch kurz auf die Entstehung vom Leben, also auch auf Sex, zu sprechen kommen. Es gibt ja oft noch so die Ammenmärchen, also der Storch oder irgendwelche Kohlköpfe. Würdest du wahrscheinlich auch davon abraten, oder?
Ja. Du kannst, weißt du, dort kannst du als Familie, wie, da kommt es auch darauf an, was hast du für einen Bezug zum Leben überhaupt, oder? Irgendwie glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder ist das nachher fertig oder so? Und da kann es wie schon sein, dass du sagst, wir haben jetzt in unserer Familie zum Beispiel auch, dass wir sagen, hey, dann seid ihr noch bei den Sternen gewesen, weißt und nachher seid ihr dann quasi, ja, irgendwann ist er hergekommen, dann haben wir eigentlich so ein bisschen lustige Geschichten erzählt, ah ja, der Brütsch hat ihn nachher gesehen und hat dann gefunden, er komme auch hinten nachher. Und ein bisschen so, oder? Das ist aber, sie wissen, das ist eine Geschichte und das wird auch immer so benannt. Und jetzt hat noch die Pöstler geläutet, Ellen.
Das ist der Klassiker, gang nur.
Das ist mega gut. Ja, also, ja. Hast du mal aufgetan, du weißt gar nicht, ob sie reinkommen will oder nicht.
Musst du unterschreiben oder nicht? Das ist doch immer so die Frage. Ich würde
sagen, dass sie da war, glaube ich. Jetzt kannst du schauen, wie sattelfest ich bin, gell? Wenn ich jetzt hier jenste Störungen habe. Grüße. Zum Glück ist das nicht irgendetwas, das so würde ich übernehmen. Danke. Das ist so eine Podcast-Folge, die du abspielen willst. So. Also, hörst du mich?
Ja, du bist
wieder da. Ich bin wieder da. Also.
Genau, wir sind bei der Amamärli und bei der Störche.
Ja, aber dass der wirklich. Dort habe ich halt eine klare Haltung, auch mit dem Sammy Klaus. Meine Kinder wissen, der Sammy Klaus ist eine Geschichte. Weißt? Aber das hat dann auch wieder mit der Haltung allgemein zu tun. Für was setzt du das ein? Eben, tust du die Storchengeschichte einsetzen, weil du dich nicht getraust, etwas anderes zu sagen? Oder auch die Sternli-Geschichte, wo ich finde, ja, du bist noch zu klein für das, weißt du, ihr müsst es noch nicht wissen. Oder ist das einfach so ein bisschen, ja, eben wirklich einfach so eine Schüsselgeschichte, einfach eine Story, genau, so eine Familiengeschichte, so wie bei anderen Sachen auch manchmal etwas dazu noch sagst. Aber ich bin wirklich dafür, dass man ganz klar sagt, eben, wie das Kind entsteht. Und da braucht es eine Samenzelle, es braucht eine Eizelle, das eine ist beim Mann, in der Hoden, und das andere ist bei der Frau, unten im Bauch, oder? Und da kann man, je kleiner das Kind, umso einfachere Wörter, umso kürzere Erklärungen.
Und, ja. Und abwählen, ja, Entschuldigung, sorry, ja.
Aber auch, wie kommen denn die zusammen? Also, manchmal du merkst du schnell bei den Kindern so, okay, das reicht schon. Weißt du, wenn du sagst, Samenzellen, Eizellen, Papi, Mami oder Penis, Vagina, und dann ist schon, okay, tschüss, dann laufen sie weg und das ist schon erledigt. Und andere Kinder, das ist auch halt sehr individuell. Da, je nachdem, wenn sie merken, okay, meine Eltern ist es wohl dabei oder meine Eltern ist es nicht so wohl dabei, fragen sie weiter und finden, und dann, weißt du, das ist jetzt, und so gibt es ein Baby und dann kannst du weiterfahren. Und dann sagst du, ja, und irgendwie muss ja die Samenzelle zu dieser Eizelle kommen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass die Vagina den Penis aufnimmt und das finde ich aber auch noch schön, dass nicht nur der Penis geht in die Vagina, weißt du, so Penetration, sondern wirklich auch, die passen halt wie zusammen, oder? Bei der Frau hat es eine Öffnung, der Mann hat den Penis. Das ist so ein bisschen in einem enden Büchlein so herzig beschrieben, ist so wie der Filzstift und der Deckel halt. Die passen zusammen, aber die Vagina nimmt den Penis so auf. Wenn, das ist so ein bisschen Konsent, oder? Wenn die Frau das möchte und der Mann das möchte, dann können die zusammen so wie verschmelzen. Genau.
Und dann kann man ja, eben, das ist wie so die Frage natürlich, also Fall oder Child, dass man den Interessen und Fragen vom Kind einfach folgt und jetzt nicht einfach das Kind irgendwie zutexten. Aber es sind jetzt halt schon auch wie so Themen, die ganz Heteronormativität, dass man einfach Kinder nicht in dem Wachsen aufglauben lässt, dass es einfach normal ist, dass es normalen Frauen gibt. Ab wann sollte man da anfangen? Es gibt ja zum Beispiel künstliche Befruchtung oder Adoption, die Themen. Wenn das Kind nicht von sich aus kommt, weil es jetzt gerade nicht in der Familie leider die Möglichkeit gibt, zum auch solche Familienmodell kennenzulernen, ab wann soll man dem Kind das von sich aus
das kannst einfach auch
erklären laufend, zum Weltbild?
Das kannst du wie auch laufend machen, aber wenn du auch unterwegs bist oder so. Einfach, dass du dort wie ein bisschen achtsam bist, dass du halt nicht einfach mit dem Mami-Papi-Gefüge unterwegs bist, oder? Weil manchmal weisst du ja auch gar nicht, vielleicht ist es ja auch Götti, oder weisst du auch nicht, weißt, auch wenn zwei Personen ein Wegeli stossen, oder die Kinder wollen ja früh, so im Alter zwischen 2 und 3, kommen sie ja mit diesen Kategorien und sehen ja, ah, das ist ein Mann, das ist eine Frau, oder eben, ist das mein Sohn gestern hat gefunden, ah, der hat ein Kopftuch an einem Totenkopfpulli, das ist ein Pirat, oder? Ja, das kennt er auch aus einem Büchlein, und dann tun sie ja wie so ein bisschen das einordnen. Und dass du dann auch selber wie so ein bisschen neugierig sein oder nachfragen und sagen, ja, so ein bisschen mitbeobachten und sagen, ja, das könnte ein Papi sein, aber vielleicht ist so das und das und weisst, es gibt auch eben andere Familienformen oder Familien können verschieden aussehen. Das ist auch, das kannst du wie laufend eigentlich integrieren. Ja. Und wenn ein Kind gar nicht von sich aus irgendetwas würde fragen, auch nicht, wie es Babys gibt, sagt man so im Kindesalter, dass man wie das mal wirklich, weißt, ein Büchli kauft, ganz bewusst, herlegt, vielleicht zuerst mal daheim irgendwo, oder der mal sagt, hey, schau, ich habe ein Büchli gekauft, vielleicht willst du es mit mir zusammen anschauen, vielleicht interessiert dich das auch. Und dann auch dort nicht durchstieren, sondern einfach schauen, und wenn es nicht mehr will, lädt man es wieder weg, oder? Mhm. Aber eigentlich ist so die Haltung, du als Eltern kannst, wenn du deine Kinder aufklärst, im Alltag laufen, dann weisst du halt aus erster Hand, was sie mitbekommen, weil das Thema ist sowieso da. Und sie holen sich die Informationen. Und das Schöne ist eigentlich, je kleiner das Kind sie, umso mehr holen sie die Informationen bei dir. Und je grösser das sie werden, auch so in Latenzphase, so ab 7, 8, wird es ein bisschen ruhiger. Es verschwindet nicht, aber es ist nicht mehr so freizügig, dass sie einfach lustorientiert Sachen machen und du einfach siehst, was passiert und es darum kannst ansprechen. Sondern es ist mehr im Verborgenen. Und nachher geht es mehr auf Peergroup, auf die Gleichaltrigen, oder sie gehen zu der Lehrperson oder so. Also dann kommt ja so die natürliche Ablösung vom Elternhaus sowieso. Und sie vergleichen sich immer mehr mit den anderen, mit Gleichaltrigen, und Internet ist ein grosses Thema. Und holen sich halt dort Infos dort. Und darum ist wirklich so das Ding von einfach laufend. So der richtige Moment ist jederzeit. Und du musst schauen, dass du nicht schauen, dass du das Kind überhäufst, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit, oh, schau, jetzt hast du dort hingehen. Und weißt, so ein bisschen panisch fast, oh, ich muss jede Gelegenheit nutzen, um aufzuklären. Und das, ja, einfach so. Aber, ja, einfach immer wieder. Und selber auch, oh, das ist eine gute Frage, hey, da darf Mama sagen, ich muss jetzt einfach darüber nachstudieren, ich weiss, es geht nicht, aber ich komme wieder darauf zurück. Und dann auch wirklich am Kind nachher beantworten, oder?
Ja, das finde ich immer super, auch, dass man nicht immer den Druck hat, so ein wandelndes Lexikon zu sein. Genau. Das habe ich am Anfang oft gehabt. So, ui, mein Kind stellt mir eine Frage und ich habe keine Antwort. Und oft sage ich, hey, das ist eine mega gute Frage, wenn wir das zusammen herausfinden. Wenn wir ein Buch suchen oder wenn wir im Internet recherchieren oder wenn wir jemanden fragen, der sich auskennt. Weil so lernen sie eben auch, das Wissen ist eigentlich ja auch ja, irgendwie nicht abschliessend. Und das finde ich eigentlich einen mega schönen Ansatz. Was ich gerade bei diesen Themen merke, was mich jetzt zum Beispiel stark auch beschäftigt hat, ist eben die ganze Schambehaftung von weiblichen Genitalien. Und dass ich dann, dass es fast mehr mein Thema ist. Also wenn dann irgendwie mein Mann halt gleich Schamhaar gesagt hat, habe ich dann wie gefunden, ui nein, das jetzt patriarchalische Erziehung, oder? Und die Kinder, die nehmen das ja nicht so wertend wie wir waren. Das finde ich fast noch rechte Herausforderung, sich da wirklich die eigene Brille abzuziehen und sagen, hey, was interessiert mein Kind? Und ja, das finde ich noch spannend. Und gerade, was du gesagt hast mit die Phase, das Fenster, wo die Kinder zu einem kommen und das nutzen, das ist auch hochaktuell, weil gerade wenn Kinder so in Kinski kommen, dann bringen sie auch ganz spannende Begriffe mit heim, wie zum Beispiel FU oder... Genau. Letzte habe ich gehört, dass anscheinend auch H-Sohn und so Begriff. Oder einfach, oder auch sehr harmlose, wie geil zum Beispiel. Also letztens hat meine Tochter geil gesagt. Und dann habe ich gedacht, okay, wie gehe ich jetzt mit dem um? Fangst du da auch schon an, den sexuellen Hintergrund quasi zu erläutern? Oder wie würdest du da das anpacken?
So jetzt nicht als erster Impuls eigentlich. Also das ist wirklich, wie du sagst, es ist mega vielschichtig, oder? Und sie kommen natürlich, gerade so im Kindergarten, wirklich ist eine mega spannende Phase, wo sie eh schauen wollen, was machen denn die anderen und Gruppendynamik und alles. Und dann haben die einen ältere Geschwister, die oder der Schulhausplatz ist nebendran und dann fallen die Wörter eigentlich relativ schnell. Und dort kann man auch wie sagen, schau jetzt, hast du ein neues Wort oder irgendwie, weißt du, ein bisschen so, oder? Und da kommt auch darauf an, in welcher Intensität das Kind das braucht. Weil oft ist eigentlich so ein bisschen die Fäkalsprache, wie man dem ja auch sagt, einfach mal schauen, wie reagieren die anderen. Sie haben irgendein Wort aufgeschnappt, das sie auch schon im Kindergarten gemerkt haben, dass die Kindergärtnerin so ein bisschen zusammengezuckt ist irgendwie so. Und dann, okay, jetzt bringe ich das mal heim, mal schauen, wie die daheim darauf reagieren, oder? Es ist wirklich einfach so ein Spiel mit dieser Spannung und Entspannung, wo wirklich einfach auch schon zur sexuellen Entwicklung gehört, schauen, was passiert in den Leuten, wenn man gewisse Sachen macht. Und in diesem Alter geht es nachher halt über die, immer mehr auch über die sprachlichen Kompetenzen, dass man irgendwie so ein bisschen versucht, in dicken Anführungszeichen zu provozieren. Also nicht im Sinn von, du provozierst mich jetzt nur, hör auf mit dem, oder? Sondern ja, es ist eine Provokation, weil man einfach will in einen Dialog reinkommen, in die Beziehung treten und schauen, was passiert in dieser Beziehung eigentlich. Und darum geht es wie um viel mehr als rein inhaltlich. Also da kann man schon beantworten und sagen, hey, ja, spannendes Wort, was heisst das eigentlich? Oder es ist immer so wie die Haltung, hey, das ist spannend, das ist interessant. Mhm. Und, oder dort kommt dann wieder, schon wieder der erste Trigger, wo die Eltern finden, hey, was soll das spannend? Nein, das gibt es einfach nicht. Das wird hier einfach nicht gesagt, oder? Aber dann ist wie die Frage, ja, was bringt dir das nachher, oder? Was passiert denn, wenn ein Kind kommt und du blockst einfach ab und sagst, das sagt man nicht? Oder das macht man nicht? Oder nicht, das ist grusig? Oder ich weiß einfach so ein bisschen so. Sondern man muss wirklich erklären, warum denn? Warum sagt man denn das nicht? Oder wer sagt, dass man das nicht sagt, oder? Und da bist du schon zumindest am Reflektieren. Und was will mir das Kind damit sagen? Was steckt für ein Bedürfnis dahinter? Ja, und dann kann man eigentlich ins Gespräch gehen. Also das ist wirklich so das, was ich allen würde raten. Und irgendwann kannst du auch beantworten und sagen, hey, geil, weißt du, das braucht man manchmal für das. Früher hat man das für etwas anderes gebraucht als heute. Und darum sind die älteren Leute schrecken ein bisschen zusammen, weil etwas, was geil ist, hat mit Sexualität zu tun gehabt. Und heute in der heutigen Sprache ist der Park ist mega geil gewesen, oder? Es hat ja mit dem Wandel vor Zeit hat es auch eine andere Bedeutung, oder?
Ja.
Und das hängt uns halt alles noch hinten nach. Und dann schreckt man im ersten Moment eigentlich zusammen und das ist das, was die Kinder spannend finden. Spannender, als dass sie eigentlich wollen wissen, was das genau heisst.
Und wie würdest du jetzt geil erklären? Also wenn jetzt, würdest du da wirklich sagen, wenn zwei Leute sich ganz toll finden und miteinander Sex haben, würdest du das wirklich einem Vierjährigen schon so erklären, oder?
Nein, also das ist wirklich so, der Vierjährige, also ich merke so, eben mit der Kognition, das kommt erst so mit 5, 6 oder auch so ein bisschen können sich reinfühlen in anderen, kommt noch viel später, oder, das mit der Empathie, was löst das im anderen aus? Also, was ich manchmal wie sage, ist, schau, das kann einfach, die Leute verstehen das nicht gleich wie ich, die Leute verstehen das ein bisschen anders, eben, weil man das so ein bisschen gesagt hat, ja, wenn man eben, wenn es so ein bisschen um den Körper, ums Nacktsein oder so ist gegangen und heute versteht man das aber anders und darum schauen wir mehr so ein bisschen, wo ist der Rahmen, wo kann man was sagen. Also, weißt du, so ein bisschen, anstatt der
Inhalt. Aber so das Technische vom Wort geil würdest du jetzt nicht erklären, was es
nicht bedeutet. Nicht ins Detail. Also, auch bei den Kleinen sowieso nicht. So bei einem Zweitkindergärtler kannst du mal sagen, hey, look, das heisst, ich kenne das Wort so. Das heisst, so und so. Aber darum finde ich, jetzt, du hast noch ganz viele andere Wörter, die du kannst brauchen. Komm, wir suchen noch ein anderes, das vielleicht etwas Ähnliches bedeutet, oder? Oder auch wenn sie manchmal sagen, eben, fuck you. Das ist ja so schnell gesagt, oder? Und dort gibt es auch noch einen interessanten Aspekt, das nämlich mit der Schamsprache. Das habe ich selber noch beeindruckend gefunden, so auch in der Ausbildung jetzt. Dass du kennst viel mehr Wörter, die eigentlich nicht in deiner Muttersprache sind, zu gewissen Sachen, oder? Oder du rufst irgendjemandem nachher, eben, du Pussy, oder irgendwie so. Und wenn du das dann in deiner Muttersprache würdest sagen, hat es eine ganz andere Wirkung. Und dann, wenn sie dann mit diesen englischen Begriffen kommen oder so, dass man schon mal sagt, hey, das ist im Fall ein Wort auf eine andere Sprache und übersetzt in unsere Sprache heisst es das, oder? Und jetzt geht Ficken zum Beispiel, das ist ja das Reiben vom Schwert, oder? In einem Sack zum Schwert schleifen gewesen. Das hat einfach in den Sack reingestochen, immer wieder und hin und her geschoben, damit das Schwert schön glänzt und glatt ist. Wenn
ich, man so das ist ursprüngliche Bedeutung
ja, genau. Vom also das habe ich hier so in einem Büchlein, wo es um Aufklärung geht. Dass man, eigentlich ist das ganz ein normales Wort, aber es ist halt irgendein Zusammenhang gebracht worden für Sexualität, wenn zwei Menschen eben zusammen nahe sind oder Liebe machen auch. Aber darum ist das für viele Menschen ist das echt nicht ein schönes Wort. Ja. Und dann kannst du es auch so ein bisschen unaufgeregt halt probieren zu erzählen. Mhm. Klar, es nervt irgendeinmal, weil es ist auch manchmal auch unangenehm, weil sie probieren ja dann wirklich aus, wie kommt das vielleicht noch an, wenn vielleicht plötzlich Grossmutter auch noch zu Besuch ist oder so, oder? So ein bisschen, um so ein bisschen steigern. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene, es gibt bei nicht die Lösung.
Ja, klar.
Also darum würde ich als erster Aspekt nicht einfach in die Aufklärung gehen und sagen, hey, das heisst das und das macht, sagt man im Fall nur dann, wenn Menschen Liebe machen und so.
Ja.
Weil du gehst eigentlich wie dorthin, schauen, auf welcher Entwicklungsstufe ist das Kind. Mhm. Das Kind ist 4, aha, psychosexuelle Entwicklung, da steht ein bisschen das und das an. Aber da ist Provokation, Zugehörigkeit, Umgang mit Sprache, Umgang mit Spannung, Entspannung. Ein bisschen lernen, verführen, jemanden dazu zu gewinnen, etwas mit ihm zu machen, ist im Vordergrund. Und dann ist das eigentlich quasi wie eine Möglichkeit, wie man zu dem kann kommen.
Du bist natürlich Sexualpädagogin und dir fällt es viel leichter, die Sprache. Hast du Empfehlungen für so Ältere wie mich, die da nicht so viel Erfahrung haben, gibt es da Bücher oder gibt es da Coachings oder Coaching. Vielleicht so unterschwellige Informationen und Aufklärungsressourcen?
Ja, es gibt mega coole Bücher, kann ich schnell sagen. Und zwar heisst es «Klär mich auf», also ab 8. Aus dem ist zum Beispiel jetzt so das mit dem Sack und dem Schwertschleifen. Ja, dann heisst «Klär mich noch mehr auf», wo nachher ab 10 ist. Und es hat 101 Fragen drin, die wirklich recht sec beantwortet wird. Und wirklich mega cool. Weißt, so
ja, für Eltern auch spannend.
Sachlich, oder? Ja, genau. Mm. Und nachher hat es noch von wegen Blümchen und Bienchen. Heisst auch eins, das habe ich auch bei mir drauf, auf den Highlights.
Ja.
Das ist ab 5, wo einfach auch alles erklärt ist. Eben dort auch vom Geschlechtsverkehr und auch eben Sex haben ist nicht nur ein Penis in Vagina, sondern auch kuscheln, sich nahe sein, wenn man Lust aufeinander hat und all das. Das ist auch Sex und es können auch Frauen zusammen machen oder Männer. Also ja,
Das
ist auch ein Thema
für mich. Also eine gute Aufklärung für Eltern.
Genau.
Noch zwei Fragen. Magst du noch?
Ja, ist gut.
Dein Büble auch dahin?
Ja, dann schaut es mal schon. Das ist
gut. Also. Zurück zur Entstehung vom Leben. Was machen wir, wenn ein Kind uns im Flagranti erwischt? Also gerade ins Zimmer kommt und wir sind gerade dran.
Genau. Also dann ist auch so, das ist eigentlich auch ein Ding von Sexualität, eben Spannung, Anspannung mit diesen verschiedenen Modus, Atem und allem arbeiten, kann man dort perfekt anwenden, indem man einfach versucht, zu entspannen als Eltern. Und das muss man vielleicht wirklich sich vorher eben absprechen. Also, das wäre vielleicht auch gut bezüglich Aufklärung ihrer Partnerschaft. Hey, was machen wir eigentlich? Weil ich weiss nicht, ob Eltern über das reden. Und das würde ich noch den Eltern raten, dass, wenn man Kinder hat, oder, dass man mal wie sagt, hey, wie würde man reagieren, wenn jetzt ein Kind reinkommt? Und das wirklich mal gedanklich durchspielt, oder? Es kommt dem vielleicht so ein bisschen komisch vor, aber wenn dann wirklich eins dort steht, wäre so der Rat, dass man möglichst ruhig bleibt, dass man eigentlich die Decke aufzieht, wenn die vielleicht nicht oben ist, oder einfach her in eine natürliche, nebendran so, wie du halt im Bett liegst, wenn das Kind dich sieht, oder? Dass du einfach wirklich so herliegst und eigentlich wie vielleicht mal durchschnaufst und zum Kind einfach sagst, brauchst du noch etwas? Oder einfach so mehr, nicht irgendwie, was ist, und aufgescheucht und
gar
nicht irgendwas, oder? Sondern wirklich einfach so zu sagen, hey, einfach fragen, brauchst du etwas? Das machst du ja auch, wenn du am Fernsehen schauen bist, dann steht das Kind plötzlich auf, oder? Du bist ja manchmal schon so, was musst du bisschen, oder was machst du noch, oder hast du noch Durst, oder so. Und ein bisschen so kannst du das vorstellen. Und nachher sich einfach auch dort Zeit lassen und nachher sagt es vielleicht irgendwie nein, weil es vielleicht hat sie ja irgendetwas gehört, oder? Und ist wegen dem gekommen. Und kannst du sagen, ich komme gleich zu dir. Und dann kannst du dich halt schnell anlegen, dass du schnell irgendwie weg oder im Gang warten oder so. Oder dass du wie aus dieser Situation kannst rausgehen. Und nachher musst du nicht darüber reden. Du musst auch nicht erklären und gell, und bist verschrocken oder irgendetwas, sondern einfach her und sagst, ah, du hast noch Durst, okay, komm. Und dann gehst du das Kind zurück und begleiten. Und dann kannst du vielleicht bei einer anderen Gelegenheit, nimmst du ein Büchlein und das ist das mal Thema, oder? Dass wenn zwei Menschen Lust auf sich haben und nahe sind und sich wollen spüren, dann sind sie manchmal mega aufgeregt. Und ja, das kann ganz laut sein und wild, so wie man es schon auch ist, wenn man aufgeregt ist und Sachen macht, die einem gefallen. Es kann aber auch ganz leise sein und so. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil man die Erwachsenen ja nicht so gehört, oder? Also einige gehört man nie so aufgeregt, sonst im normalen Alltag vielleicht. Aber das ist wie ganz normal. Und das ist ja mehr das, was King manchmal nämlich für unsicher ist, oder wenn sie so Geräusche hören. Und das wäre aber wie
so überfordernd.
Genau, aber es wäre sehr überfordernd, wenn du in dieser Situation, die eh schon so unangenehm ist, nachher noch das Gefühl hättest, du müsstest jetzt noch deinem Kind erklären, was jetzt gerade stattgefunden hat. Weil das Ding ist eigentlich so, die Haltung, das Kind soll an deiner Sexualität ja nicht teilhaben. Du musst ja auch nicht vergleichen, Liebe machen ist so und so. Weißt du, das ist wie wenn der Papi und ich glaube, das und das machen. Also umarmen und küssen und all diese Sachen kann man schon erklären, das lebt man ja wie auch vor, oder? Aber wirklich so, Sexualität hat einen Ort, das ist intim, man will auch nicht über alles reden und da tut man wie als Eltern das eigentlich vorbildlich auch, ja, so abgrenzen.
Ja, und das Stichwort abgrenzen, also es ist schon zu empfehlen, dass das Kind einem nicht gehört. Oder?
Das ist halt
oder
wie siehst du das? Machbar. Also was sicher wichtig ist das Kind ab einem gewissen Alter, so im neugeborenen Alter, wenn es wirklich noch kleine Babys sind und im Beistellbettchen sind und die Eltern werden dann intim, ist das noch wie okay, aber nachher, wenn sie grösser werden, sollen sie auch nicht mehr dabei sein, auch wenn sie schlafen nicht, weil du eben genau nicht weißt, plötzlich drehen sie sich oder irgendwas. Und das ist auch so ein bisschen, nicht, dass es die Eltern würde stören, aber dort fängt genau das an, hey, das Kind hat auch das Recht, dass es dort nicht dabei ist. Und die Eltern haben auch ein Recht auf ihren intimen Rahmen. Es gibt auch solche Familien, die das bei grösseren Kindern wirklich auch so pflegen, dass sie sagen, hey, unser Zimmer, wenn die Tür zu ist, kommt niemand rein. Und das ist dann einfach so im Alltag, oder? Das ist genauso, wie sie das auch bei den Kindern respektieren, dass man das auch bei ihrer Schlafzimmertür respektiert. Und wenn du grössere Kinder hast, die checken dann irgendwann vielleicht, ah, okay, jetzt ist die Tür zu, jetzt sind sie dort ein bisschen für sich. Aber das ist jetzt nicht, ja, meistens machst du das schon, wenn die Kinder nicht rum sind. So, dass du wirklich so partnerschaftliche Sexualität lebst. Oder wenn sie wirklich schlafen, ist ja auch für die Entspannung, gerade für die Frauen, auch empfehlenswert, dass sie sich wirklich können.
Ja, wenn man dann nicht selber mit einschläft.
Ja, genau.
Genau. Und das ist eben auch so eine Frage, hast du da Hacks, wie Eltern von, vor allem von Kleinkind überhaupt dann zum Sex kommen?
Zeitlich oder energiemässig? Oder lustmässig?
Einfach, ja, oder auch schon rein technisch, weil die Kinder sind ja immer rum. Und ich habe gedacht, wir machen so ein Listicle, weißt du, so 5 Ideen, wie man einmal in der Woche kann Sex haben, obwohl man zwei Kleinkinder zu Hause hat.
Ein Date. Wirklich einfach halt ein Date machen. Das ist immer das, was immer wieder kommt, weißt du, was so ein bisschen halt unspektakulär ist. Also das Kind wirklich
outsourcen.
Und entweder du sie outsourcen oder du tust wirklich, sagst, hey, am Donnerstagabend, sobald die Kinder schlafen, du weißt ja, du kennst ja deine Kinder und weißt so ein bisschen, hey, in der ersten Stunde sind sie entweder unruhig oder erst in der späteren Stunde oder gar nicht. Du weißt so ein bisschen, wenn, oder? Dann kannst du sagen, hey, heute, sobald die Kinder schlafen, fährt dieses Date an. Und ob der dort dann los, weißt du, ob es dann losgeht oder nicht, weißt du ja dann nicht. Aber auch so wie, hey, dann ist unser Partnerabend und ja, dann wärst du auch bereit für Sex zu haben, oder? Und dann weißt du, dass
es also so tatsächlich so in der
ein bisschen ein, oder?
Genau.
Jetzt habe ich dich unterbrochen, sag mal.
Entschuldigung, ich dich auch. Also ist es dann nicht, tut man das nicht wie so spontan, also wirklich so sexy time planen und dann nach Agenda, zack?
Weißt du, das Ding ist einfach ein bisschen so, dass Ernüchternde das Spontane von Sexualität sowieso ein bisschen abnimmt. Das ist so in den ersten 1,5 Jahren vor Beziehung, ist das noch so mega aufregend.
Unabhängig davon, ob man ein Kind hat.
Ja, eigentlich schon, ja. Also es ist natürlich, wenn du kein Kind hast, dann sieht auch wie dein Alltag noch ein bisschen anders aus und dann sind die Signale Da kommst du ein Signal über, so, hey, ich wäre jetzt ready, und dann bist du so, okay, ja, ich bin ja sowieso eigentlich nur auf dem Sofa, und, weißt, oder du reagierst wie halt anders aufeinander, aber, und hast halt auch nicht so viele Sachen, wo dich vielleicht ablenken davon oder ausweichst, aber sonst ist das unabhängig davon, dass man wirklich so, wie gesagt, die ersten eineinhalb Jahre, dann ist das noch spontan und aufregend, du triffst dich ja dann eigentlich auch, du machst ja dann auch ab, hast ja auch ein Date, gehst kurz Nachtessen und dann weisst du eigentlich schon manchmal im Voraus, ja, nachher wird noch etwas laufen, oder? Aber du nimmst es nicht gleich wahr. Und später braucht es einfach wie mehr, ja, es braucht halt wirklich Aufwand, wie schon bei der Beziehung, dass du wie sagst, hey, doch, ich merke, ich habe da einen Gewinn draus und ich will auch dranbleiben an dem. Und ja, dann, wenn, im Moment ist vielleicht der Weg, dass man es plant. Weil es halt sonst wie untergeht, oder? Oder der eine wäre vielleicht so drauf vor der Beziehung, dass er findet, doch, ich kann jederzeit, bei mir ist die Lust schnell da. Und bei vielen Frauen ist es sowieso mehr so ein bisschen zirkulär, dass sie vielleicht am Anfang gar nicht merken, wow, nein, eigentlich bin ich ein bisschen müde. Und dann fährt man mal ein bisschen an und dann merken sie, ah, doch, eigentlich, doch, es ist eigentlich doch etwas um. Jetzt bin ich parat, jetzt wäre ich gerne dabei. Aber dass man wie nicht wartet oder wie nicht davon ausgeht, dass die Lust muss da sein, dass man kann anfangen kann.
Ja. Ich habe mal, ich weiss leider nicht mehr, wie sie heisst, so einen Sexcoach aus den USA gehört, der gesagt hat, es sind eigentlich zwei Sachen, wo man am Anfang keinen Bock drauf hat. Und wenn man es dann gemacht hat, ist man eigentlich sehr happy. Das ist Sport oder Sex.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen schräg, weil man ja auch dort wieder sagt, nur Ja heisst Ja. Weißt du, oder? Und das, dass du dir sagen, ja, nein, ich will ja eigentlich nicht. Aber dann, wenn du dich auch ein bisschen auf das verführen und so einlässt und eben sagst, okay, komm, ich habe keinen Bock, aber komm, also komm, ich will mal ein bisschen an, streicheln oder irgendwas machen, dann merkst du, doch, jetzt kommt es eigentlich. Das würde ja wie nicht stattfinden, wenn du würdest sagen, nein, ja, nur Ja heisst Ja.
Das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, bei Eltern ist das nochmal ein bisschen anders.
Genau, das ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Oder? Ja. Weil dort einfach wie so merkst, hey, ja, du musst es wirklich so wie frisch behalten auch ein bisschen und halt ein bisschen investieren drin und schauen, ja, die Sexualität verändert sich das Leben lang, oder? Und das, was vielleicht vor einem Jahr super funktioniert hat, ist jetzt einfach anders geworden. Und dann musst du den Körper laufend neu auch entdecken.
Ja, und gerade bei Frauen oft auch so hormonell bedingt, so der Switch von Mutterrolle in Frauenrolle. Genau. Das braucht damit schon so ein bisschen einen Tritt in
ins Füdeln. Und dort kannst du dir ja wie auch sagen, das musst du vielleicht nicht jeden Abend machen, aber dass du auch mit deinem Partner abmachst, oder entweder das könntest du auch für dich einfach so vereinbaren, wenn jetzt die Partner oder Partnerin, egal wer, eher parat ist und du bist vielleicht die Person, die es etwas schwerer fällt, dass du wie kannst sagen, hey, wenn King im Bett war, gehe ich mir schnell ein bisschen wegmachen. Weißt du, ziehe ich etwas anderes an, dass ich nicht noch ein T-Shirt habe mit den Essensresten, die dran kleben, oder so, dass ich mich selber auch in meinem Körper, in meiner weiblichen oder Männlichkeit, ja, einfach so wie, hey, jetzt bin ich wieder ich, oder? Jetzt bin ich nicht Mami oder Papi, oder? Sondern jetzt bin ich einfach ich und fühle mich auch begehrenswert oder strahle so aus oder so oder habe auch Lust, so irgendwie zu verführen. Weißt du, bist einfach so wie in diesem Modus, Kind ins Bett da, verfluderte Haare, selber fast eingeschlafen und ja.
Ist oft nicht so erotisch,
ja. Oder auch für dich selber, weißt du. Für andere vielleicht schon, aber einfach, dass du selber sagst, so, und jetzt gehe ich schnell ein bisschen ins Bad, lache ein bisschen Musik ab, bringe mich ein bisschen in Bewegung, durchbluten und so. Ja, genau, das wäre so ein Tipp von dem Switch vom Älteren-Sein zu Partner, Partnerin-Sein.
Eine gute Freundin von mir kann, so ihre Sexy-Time ist vor allem am Morgen. Abend ist für sie ganz schwierig. Und sie haben jetzt mit den Kindern wie so einen Deal, dass wir immer am Sonntagmorgen dürfen die Kinder Film schauen. Yeah. Sie dürfen zwischen nie Film schauen, aber am Sonntagmorgen haben sie ihre 40 Minuten Paw Patrol oder je nachdem 20. Und dann wissen sie aber auch, Mami und Papi sind jetzt am Kuscheln und haben sich gern.
Aber das ist so ein bisschen das,
was haltest du von dem? Ist das ein guter Approach?
Ja, Das ist wirklich so, dass ich auch noch sagen wollte, es ist gut, bringst du das? Weißt du, wenn so, warte schnell, so, das ist völlig über... Gut, das Letzte. Dann müssen wir das sowieso gleich die Kindergarten-Tour machen.
Ich habe gerade den Film-Joker.
Also, das letzte Video läuft, Ellen, nachher muss ich das sowieso gleich los. Ja. Nein, das ist echt mega gut, das wollte ich vorher noch sagen, dass man nicht auf den Abend das muss legen. Das kann morgens oder am Mittag. Bei vielen ist das sowieso oft der Morgen der Fall, auch bei den Männern. Auch nachher später, vor Erektion her und allem. Dass man am Morgen ist eine gute Zeit, dass man das dann sich so einrichten kann. Und das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, mit, von wegen Türen zu oder so. Oder? Dass man das dann auch respektiert. Dann sagt man, hey, ihr seid jetzt im Fernsehen schauen. Wir sind für uns ein im Zimmer. Und wenn das sich etabliert hat und wenn die Kinder auch sonst wissen, dass man im Zimmer ist und dann wirklich auch allgemein in der Familie respektiert wird, dann ist eine ungestörte Zeit. Dann kann man das so gut machen.
Ja.
Das ist wirklich so. So. Juri, schau.
Ich glaube, der Juri kann im Fall jetzt seine Mami wieder haben.
Er ist echt happy. Er ist hier im Ausland. Er ist voll im Glück, weil er hier jetzt mal ohne seine Brüche darf. Oh nein, das noch. Und oh, weißt du, die Qual der Wahl. Also er ist nicht ungeduldig, weil ich nicht da bin, sondern nur einfach schauen. Nein, es ist okay, aber
das ist herzig.
Nein, aber genau, das kann man wie so machen. So sind seine gemeinsame Zeit einfach ja, ein bisschen anders planen. Genau.
Hochspannende Antwort hast du mir gegeben. Ich muss jetzt schauen, wie ich da einen Insta-Slider draus machen kann. Ich würde am liebsten ein langes Interview schreiben.
Ja.
Mega, mega interessant, liebe Tina. Danke dir vielmals.
Hey, merci dir.
Das war's für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.